Die Zähne des Mähnenwolfs sind so weit zurückgebildet, dass sie keine großen Tiere mehr jagen und zerlegen können, sondern der Mähnenwolf ist spezialisiert auf kleine Beutetiere wie Kaninchen, Nagetiere, Vögel und Insekten.
Insekten.
Genau. Hm. Und in der Cerrado-Region ist das Siebenbindeln-Gürteltier die Hauptmahlzeit der Mähnenwölfe. Mhm. Aber auch pflanzliche Nahrung wie der Wolfsapfel Solanum lycocarpum gehört zu seinen Speisequellen, nicht?
Mhm.
Genau, und bei der Jagd kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. Kleinnager werden beschlichen und mit einem finalen Satz erbeutet oder ausgegraben und fliegende Vögel und Insekten werden bisweilen mit Sprüngen vom Boden aus erbeutet.
Herrlich.
Nicht wahr?
Was soll der dann so fliegen? Oder was?
Ja, offensichtlich auch das. Also
vielleicht gibt's will ja der sich denn davon ernähren?
Riesenmotten, hier so Chitin soll ja gut sein. Oder Chini, oder?
Chitin.
Das andere, was ist das, was zum Gin ist, oder?
Ja, genau.
Whatever. Es ist heute ja mal eine Folge, wo wir viel Dank aussprechen müssen.
Mhm. Aber keine Special-Folge, ne?
Naja, wir sind weiter in unserer Reihe Erstlingswerke unterwegs. Und es ist in dem Sinne schon special, da wir den ersten Hörerwunsch erfüllen. Mhm. Nicht? Und da müssen wir uns dann auch noch bedanken beim Tim, der uns auf diesen Film gestoßen hat. Da kann ich, glaube ich, schon nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass der uns beiden ziemlich gut gefallen hat, der Film. Mhm.
Ja. Tust du nicht zu viel verraten.
Und dann ist es auch mal wieder an der Zeit, uns bei den ganzen Flatter-Spendern zu bedanken.
Mhm.
Und da schon wie beim letzten Mal, als ich da Dank ausgesprochen habe, da habe ich irgendwie so gemeint, ich könnte es ja mal rappen.
Aber oh ja, das war gut.
Habe es dann aber nicht gemacht.
Doch.
Nee, ich habe nur so ein Beat untergelegt.
Ach so.
Hab's nicht.
Deswegen, hat sich gut angehört.
Mhm. Deswegen werde ich es heute rappen. Nicht? Denn du musst wissen, ich bin berühmt und berüchtigt dafür, dass ich im ganzen Rhein-Main-Gebiet der schlechteste Rapper bin. Mein Rappelname ist
Rhinoceros.
Der war schon weg, deswegen.
Oder Hip-Hop oder was? Hip-Hop? Oh Gott, ich krieg's nicht zusammen. Ja. Er ist?
Meine ist Rhyme-Zischnisch.
Rhyme-Zischnisch.
Naja, oder The Rhyme stolpert. Aber mal gucken. Nicht in dem Sinne brauche ich jetzt erstmal einen tighten Beat.
Ja. Ich bin gespannt.
Den mache ich jetzt mal an, warte.
Weil ich könnte halt einen Beatbox dazu machen.
Ja, du könntest aber auch so irgendwie einen Background-Gesang machen. Soll ich anfangen?
Ja, mach mal.
Ah, ah, yeah. Ah, oh ja, das gehört immer dazu, oder? Aha. Oh ja, yeah. Wir danken Perra, dass er uns hilft. Nein, wir danken Petter für der gab uns Geld. Das war schön, netter als der Petter. War nur Jackers vieles Geflatter.
Yeah!
Und seine Kommentare in Scharen. Man könnte meinen, das wäre Stress. Zum Glück gab's noch GMS.
Woo!
Bei einem Flatter-Match mit Ash Catch wäre auch nicht schlecht dabei. Doch das ist einerlei. Denn wenn ich die Spenden von Leuchti sehe, brauche ich Feuchttücher. Hey! Denn bei alten Glühnen unserem Clownskostüm können wir nicht schnell entfliehen. Stattdessen danken wir mit einem ungestümen Ende noch für jede anonyme Spende.
Anonyme Spende. Sehr gut.
Dein Gesang war aber auch der absolute Höhepunkt, möchte ich sagen. Dann müssen wir jetzt wieder ganz ernst werden.
Warum?
Wes Craven ist gestorben. Wes Craven, wer ihn nicht kannte, war...
Ich kannte ihn nicht persönlich.
Ja, ich auch nicht.
Aber ich weiß, welchen Film er gemacht hat.
Filme. Genau. Also, er ist so einer der berühmtesten Horrorfilmregisseure, würde ich sagen. Vor allem geht auf sein Konto der Nightmare on Elm Street und die Scream-Reihe.
Ja, das wusste ich.
Und was ich so gelesen hatte, das wusste ich nicht. Also er hat noch einen Haufen anderer Filme gemacht, auch produziert und geschrieben hat er viel. Aber Vampire in Brooklyn, kennst du? Das ist so eine Horrorkomödie mit Eddie Murphy. Das wusste ich nicht, dass die von hier Wes Craven stammt. Aber der hat sich ja jetzt frühzeitig verpisst, der Herr Craven, obwohl der Horror-Oktober bevorsteht. Und zwar ist das so ein eine von der Cinecouch kuratierte Aktion, die jetzt, ich glaube, schon zum dritten Mal stattfindet. Und zwar geht es darum, im Oktober 13 Horrorfilme zu gucken und zu besprechen.
Wow. Und die Cinecouch macht das alleine oder braucht die 13 Podcaster?
Also ich glaube, die podcasten nicht alle Filme, sondern die bloggen darüber und da kann jeder mitmachen, der will so. Die sammeln auf ihrer Seite die Links. Ich habe mich da von uns auch schon angemeldet.
Was?
Ja.
Und ohne zwar, mich zu fragen.
Ne, da haben wir schon drüber gesprochen, nicht? Und zwar wird unser diesjähriges Halloween-Special der großartige Film The Shining von Stanley Kubrick, endlich unser erster Kubrick-Film, das wird es werden. Und da rundherum habe ich 12 Filme gesucht, die entweder von The Shining zitiert werden oder die Shining selbst zitieren. Und zwar nicht irgendwas, sondern immer die berühmte Tür, Axt durch die Tür Hack-Szene. Here's Johnny. Darum geht es und da will ich einfach mal schauen, wie die in verschiedensten Filmen umgesetzt wurden. Das könnt ihr, wie gesagt, lesen auf dem Blog, beziehungsweise dann.
Ach, das hast du schon geschrieben?
Nee, noch nicht, aber im Oktober.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob ich auch alle 13 Filme schaffe. Man hat ja noch sowas vom wegen Leben.
Was?
Erzähl mir nichts vom Leben. Aber nicht, doch. Halloween-Special gibt's dann auf jeden Fall auch. Dann sind wir beim nächsten Punkt.
Ja, der wäre?
Dr. Paula beantwortet Fragen.
Oh mein Gott, ich bin gar nicht vorbereitet.
Die Kategorien sind nach wie vor im Topf, sind heißblütig, gefährliche Hunde oder Träumen.
Ich nehme die gefährlichen Hunde heute.
Also, gefährliche Hunde. Wir haben uns einen Hund geholt ohne Vertrag.
Was? Von dem Züchter könnte man
Wir haben vertragen. Uns einen Hund geholt ohne Vertrag. Dieser Hund hat uns angefallen und musste von der Polizei und Feuerwehr entfernt werden.
Wow.
Wer muss den Einsatz bezahlen?
Das ist echt eine schwierige Frage. Die ist so ernst.
So ernst? Ich finde, es ist ganz krass, dass die Polizei und die Feuerwehr kommen musste, um einen Hund zu entfernen.
Ja.
Und ich finde auch die Frage, also ich meine, die Frage ist total Panne, so, denn was war denn das für ein Hund? Und natürlich muss der Halter, also müssen die selbst das besorgen, noch nicht irgendwie, ich meine, wo sie sich den Hund besorgt haben, wahrscheinlich haben sie den irgendwie abrichten lassen und sind dann nicht zurechtgekommen. Das sind irgendwelche Volltrottel, oder?
Aber ich meine, du keine bist Ahnung, ja hier, das kann ja sein, dass sie den irgendwo von einem Züchter geholt haben und der hat seine Pflicht vernachlässigt und keine Verhaltensauffälligkeiten beim Hund festgestellt oder bemerkt, weil er vielleicht gar nicht danach gesucht hat oder er hat sie nicht gemeldet. Weil so ein gefährlicher Hund, das ist ja einer, der schon von Grund auf aggressiv ist.
Wo dann die Polizei und die Feuerwehr. Na, das ist schon immer Erziehung auch, oder? Das ist ja die alte Frage.
Ja, Nurture schon.
Oder Nature or Nurture?
Nurture.
Bist du, glaubst du, es liegt alles in den Genen?
Natürlich nicht. Also beim Menschen nicht und beim Hund auch nicht.
Ist ja mal eine Kombination aus beidem oder ist es so nur Erziehung?
Ich glaube, das ist, also bei Menschen ist glaube ich 50-50. Habe ich mal gelesen.
Ich glaube, so genau kann man das nicht sagen, weil es zu schwer ist festzustellen.
Also ich meine, ich hätte es gelesen, dass der halt die Erziehung oder die Erlebnisse, die man halt auch hat, das gleiche Gewicht hat wie so der Charakter, der so angeboren ist. Beim Hund weiß ich nicht. Ne? In dem Artikel, den ich da gelesen habe, ging es nur um Menschen. Tja, also was, der musste...
Wer
was
muss war, es bezahlen?
Ja, genau, aber ich habe irgendwie gerade...
Der Züchter oder der Besitzer.
Es gab also einen Vorfall, der hier nicht näher benannt wird. Ja.
Na, der Hund hat den Besitzer selbst angefallen.
Ach so.
Und der hat daraufhin die Polizei und die Feuerwehr gerufen, um den Hund entfernen zu lassen. Und wir jetzt wissen, wer den Feuer- und Polizeieinsatz bezahlen muss.
Ja, das ist jetzt auch interessant, wenn der also angefallen wurde von dem Hund, wie konnte er dann noch so viel telefonieren?
Hat er ihn halt irgendwie von der Leine gemacht und ist der Hund voll ausgetickt und er hat sich im Bad eingesperrt.
Mhm.
Hatte Glück, dass der Hund keine Axt dabei hatte, um sich durch die Badezimmertür zu schlagen. Aber konnte dann halt da Polizei und Feuerwehr anrufen im Bad, die dann kamen und den Hund entfernt haben.
Weil er sein Handy mitgenommen hatte.
Ja.
Heutzutage nimmt man das mit. Überall hin. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, das ist eine Fake-Frage.
Meinst du?
Mhm. Ich glaube, der hat sich immer nur ausgedacht.
Nein, aber...
Aber natürlich ist er dafür verantwortlich, was sein Hund so macht, ja. Mhm. Und...
Er ist ja auch dafür verantwortlich, was für ein Hund er sich besorgt, so, ja. Wenn er dann nicht richtig aufpasst, dann hat er ohne Vertrag. Dann hat er halt selbst ein Problem. Naja, okay, das war die also zu ernst. Beim nächsten Mal werde ich dann zusehen, dass ich wieder noch was Lustigeres heraussuche. Ich würde sagen, fangen wir mal an, oder?
Ja.
Want me check under the hood for you?
Please, yes.
Looks like you could use a new radiator hose.
Yeah, where have I heard that before? I'll get one later, thanks.
You're the boss.
Not in my house, I'm not.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir besprechen heute, wie schon angekündigt, einen Film, den Tim sich gewünscht hat. Und zwar das Erstlingswerk von Steven Spielberg, Duell.
Genau.
Und der Film ist quasi eine Kombination aus den Filmen Drive und Mad Max Fury Road. Das heißt, wenn ihr euch Duell anguckt, dann könnt ihr schauen, wo beide Filme ganz gewaltig abgeguckt haben. Mehr dazu werdet ihr verstehen, wenn Paula uns gleich ganz charmant die Handlung in 5 Sätzen zusammenfasst.
Ich habe aber auch noch 2 andere Filme da wieder erkannt.
Ja, das, da kommen wir alles zu.
Ach so.
Die Frage ist erstmal, wie hat er dir denn gefallen?
Ich fand den mega spannend. Ich habe schon lange nicht mehr so gespannt einen Film verfolgt.
Auf der Kante der Couch saßen wir und wollten quasi wissen, ja, wie es ausgeht.
Oder halt ganz weit zurückgelehnt vor Angst auch.
Ja,
aber total geiler Tipp. Also unter den Erstlingswerken waren bis jetzt nicht so viele Knaller dabei. Also der Beste bisher war THX und der hatte ja dann auch in der zweiten Hälfte so seine Längen. Aber der war wirklich verdammt gut, ne? So ein paar Ungereimtheiten gab's da,
ja,
so,
es gab
aber über
so
die kann man hinwegsehen.
Inszenatorische Schwächen so, aber insgesamt war das einfach ein rundes Ding und hat enorm viel Spaß gemacht.
Ja. Zeitlos, ne? Zeitlos auch.
Naja,
also schon ziemlich alt.
Der Look,
der Bart,
die Brille. So,
ja, hast du die ganze Zeit dir die Brille angeguckt und dich darüber amüsiert oder warst du gespannt?
Natürlich, ich war irgendwann
gefesselt,
nur noch gefesselt.
Handlung.
Geschehen. Fesseln sollten dich jetzt auch unsere Eckdaten zu diesem Film. Der nämlich im Jahr 1971 erschienen ist. Du sagtest es schon, ziemlich alt. Wie gesagt, der Regisseur ist Steven Spielberg. Und den Herrn Spielberg, den hatten wir schon einmal besprochen. Und zwar in unserer Folge zu Jurassic Park. Mhm. Da könnt ihr euch auch nachhören, wie seine Filmografie, zumindest eine Auswahl davon, als Regisseur lautet. In der für diese Folge habe ich mir dann nämlich mal seine Filmografie als Schauspieler angeguckt und wollte die jetzt gerade mal vorstellen. Das erste Mal tritt er selbst in seinem eigenen Kurzfilm im Alter von 13 Jahren mit dem Namen The Last Gun auf. Ja, der hat wohl, also das ist glaube ich so ein Home-Video-Produktion, hat so als Kind schon angefangen irgendwie immer Videos zu drehen oder halt so kleinen so Handkamera-Filmchen, nicht? 1972 ist er dann im Haus des Bösen zu sehen, und zwar als Partygast. Das war ein Fernsehfilm, bei dem er selbst Regie führte. 1975 im Weißen Hai soll man mal seine Stimme hören an einer Stelle. Bei den Blues Brothers im Jahr 1980 tritt er als Gutachter auf. 1984 bei Indiana Jones und der Tempel des Todes ist er ein Tourist am Flughafen. 1984 ebenfalls bei den Gremlins, aha, da sind sie wieder, ist er der Mann im Rollstuhl. 1991 spricht er bei den Tiny Toon Adventures in einer Folge Roger Rabbit. 1995, genau, da ist es ein Film Your Studio and You, das war so eine Parodie eines Werbefilms, die Universal mal gemacht hat, so weißt du, wo, da hat er selbst den Touristenführer gespielt, der so rumgeht und den quasi Leuten die Studios zeigt und dann laufen da lauter Promis über den Weg. Es war halt davon irgendwie so eine witzige Geschichte von Universal. Keine Ahnung, genau. Mhm. In Lost World haben wir ihn nicht gesehen, als wir den mal uns angeguckt haben. Mir ist er zumindest nicht aufgefallen, da ist der Popcorn-essende Mann. Ich nehme an, zum Schluss, wenn der Dino da durch die Stadt rennt.
Ich habe keine Ahnung.
2001 in Vanilla Sky ist er ein Partygast. Und 2011 in Paul, ein Alien auf der Flucht, spielt er sich selbst.
Ach ja.
Das war seine.
Aber das andere sind alles so Cameos sozusagen. Ja, genau. Ja?
Ganz kleine.
Hat er auch Spaß mal gemacht. Oder hält er sich für einen Schauspieler auch?
Nee, das ist ja, sind ja lauter winzige Auftritte, so, wenn er wirklich ein Schauspieler, also. Orson Welles so hat ja richtig große Rollen gespielt in Filmen, in denen er nicht Regie geführt hat. So, der war auch Schauspieler, aber nicht Spielberg.
Right.
Das Drehbuch von Duell stammt von Richard Matheson. Und die Besetzung ist ziemlich klein. Also ist jetzt auch nicht alles, was ich hier aufliste, aber es kommen insgesamt relativ wenig Schauspieler vor. Aufgelistet habe ich Dennis Weaver, der den Protagonisten David Mann spielt. Seine Frau wird von Jacqueline Scott gespielt und den Truck Driver spielt Cary Lofton, wobei wir von dem immer nur einen Arm, einen Schuh und so ein bisschen die Schemen sehen, denn das ist der Clou des Films.
Dass die Hand halt, ne?
Genau.
Das meintest du mit Arm.
Ja, auch so einen Ellenbogen sehen wir mal.
Ja, der winkt den ja auch so vorbei. Gerade in diesem Film.
Lass mir noch zwei Sachen. Das Budget lag bei $450,000, also extrem niedrig. Und das Genre ist ein Thriller. Und jetzt bist du.
Ja. Ja, ich musste das gerade noch verarbeiten, was du gesagt hast. Gerade in diesem Film ist doch dann aber dem Drehbuchschreiber dann auch sehr viel Kredit zu zollen, oder nicht?
Auf jeden Fall, da komme ich auch gleich.
Weil der hat doch, also gerade da muss der doch die größte Arbeit gemacht haben.
Das kann man ja
oder so die haben sich halt eng abgesprochen.
Also ich komme gleich noch zu ein paar Fakten bezüglich des Drehbuchs so, aber die Geschichte ist halt einfach stark. Aber es ist ja auch ein sehr minimalistischer Plot und den musst du halt auch so filmen, dass es nicht langweilig wird. Erzähl uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen und das kriegst du doch bestimmt hin bei diesem Film. Mhm. So, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wovon wir da eigentlich reden, warum wir da so um den heißen Brei herumreden.
Ja, genau. Unser Protagonist fährt, glaube ich, nach Hause. Also der muss irgendwie dringend zu einem bestimmten Ziel fahren.
Ja, er soll abends zu Hause sein, hat sich ja mit seiner Frau da am Telefon gestritten.
Genau, und also der fährt allein im Auto und fährt halt über echt lange Zeit hinweg über einsame Landstraßen. Und irgendwann taucht wie so ein Truck auf, so ein Tanker.
Mhm. Flammable Material, transportiert er laut der Aufschrift.
Der sich unprovoziert eigentlich dann so ein Rennen mit unserem Protagonisten liefert und mehrere Mordversuche unternimmt.
Ja, es fängt an mit so einem Rennen und irgendwann wird dann halt Mr. Man nur noch von dem Truck gejagt, der es offensichtlich auf ihn abgesehen hat. So.
Genau.
So. Und wie endet's? Wir spoilern hier.
Stimmt es für mich. Es endet gut für Herrn Mann. Also er schafft dann tatsächlich diesen sehr schnellen und natürlich auch PS-starken Truck einen Abhang runterrasen zu lassen. Das ist ein Trick.
Genau. Kommen wir zur Produktion, oder?
Okay.
Das Drehbuch stammte von Richard Matheson, wie ich schon gesagt habe. Und zwar erschien es erstmals als Kurzgeschichte im Playboy. Und Matheson sagte dazu, dass er die...
Also als Geschichte ist es doch komplett öde.
Ja, nee, warte mal. Also jedenfalls sagte Mr. Matheson, dass das auf einer wahren Begebenheit basiere, soweit, dass er irgendwie mal auf dem Weg nach Hause von einem Golfspiel mit dem Schriftsteller Jerry Soule war, als er von einem Truck gejagt wurde, den er da, was weiß ich, wo sie wahrscheinlich so ein Macho-Spielchen hatten, wie da am Anfang des Films und dann der Truck sauer wurde. Und das inspirierte ihn dann zu der Geschichte. Die Geschichte hat dann Spielbergs damalige Sekretärin Nona Tyson entdeckt. Und zwar, als sie den Playboy las. Und sie kam dann halt irgendwie in Spielbergs Büro und legte ihm den Playboy auf den Tisch und sagte so, sie hätte hier genau das richtige Skript für ihn. Und woraufhin er erstmal anfing zu lachen. Und sie nur, don't look at the girls, read this short story, meinte. Und Spielberg war Feuer und Flamme. Der war zu dem Zeitpunkt, hatte der schon so ein paar Fernsehproduktionen gemacht, war aber eine kleine Nummer so. Also
immerhin hatte er eine Sekretärin.
Ja. Mhm. War aber irgendwie war so halt so ein festangestellter Regisseur bei Universal, meine ich, war es. Und hat halt so einzelne Folgen von Serien gedreht und teilweise ganze, aber auch teilweise nur Teile von Fernsehfilmen. Und diese Frau Tyson, die hat auch den kompletten Deal quasi für Spielberg eingefädelt. Und zwar hatte die erkannt, dass diese Story einfach perfekt für seinen Stil ist. Und hat... Spielberg stand nämlich in dem Ruf, so ein junger Schauspieler zu sein, der sich nicht für junger Regisseur zu sein, der sich nicht für Schauspieler interessiert, sondern den nur irgendwie fancy Kameraeinstellungen und Kamerafahrten interessieren.
Ehrlich.
Und meinte seine Sekretärin halt dann, das ist ja genau das Richtige für ihn. Und recherchierte dann, wer die Rechte an dem Drehbuch hat. Das war der Produzent George Eckstein, glücklicherweise sogar bei ihnen im Haus.
Aber wieso Drehbuch?
Ja,
das muss doch der...
Die Geschichte war offensichtlich, hatte der das auch schon als Drehbuch an Universal verkauft, Herr Matheson, so.
Und an den Playboy.
Ja, yeah, ist ein Playboy. Ich glaube, im Playboy... ich lese den ja nicht. ich habe ehrlich gesagt tatsächlich noch nie einen Playboy gelesen, aber ich glaube, das ist so wie auch zum Beispiel in der New York Times, dass da halt teilweise so Auszüge oder Fortsetzungen von Romanen erscheinen, so weißt du, dann, weil diese Geschichte da auch erschien. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass da halt wirklich ernst gemeinte Literatur drin ist. So.
Nee, das meine ich ja gar nicht, aber das ist doch was anderes als ein Drehbuch.
Das stimmt, aber entsprechend hatte die Geschichte offensichtlich schon Aufmerksamkeit erregt, so dass sie schon halt andere auf die Idee kamen, man könnte die ja verfilmen und haben da schon gleich die Rechte gekauft. Mhm. Und Mr. Madison hat auch entsprechend ein Drehbuch schon geschrieben gehabt. Und die Rechte hielt eben der Produzent George Eckstein, der eben auch bei Universal war, und hier die Sekretärin, wie sagte ich, heißt sie, Nona Tyson, hat dann noch Spielberg irgendwie in den Hintern getreten, dass er da gefälscht vorsprechen soll, dass er der Regisseur ist, dessen der das durchziehen will. Genau, und dann ging Spielberg zu Eckstein, und der war zunächst halt eher skeptisch. Er wollte lieber einen alten Hasen dafür und nicht irgendwie so einen Jungspund. Hat halt irgendwie so, keine Ahnung, der hatte schon, ich weiß es nicht mehr, ist egal. Jedenfalls hat Spielberg ihn nach eigenen Aussagen letztlich mit der Aussage rumgekriegt, dass er den Film gerne als Stummfilm, also das Drehbuch gerne als Stummfilm inszenieren würde. Und das hat den Produzent sehr fasziniert. Das hat es natürlich nicht zugelassen, auch gleichzeitig, weil es halt eine Fernsehproduktion, da geht man keine Risiken ein, aber sie haben zumindest das Drehbuch so umgeschrieben, dass die Dialogzeilen auf ein Minimum gekürzt wurden. Also im Originaldrehbuch gab es wohl noch mehr Dialog, aber sie haben es halt so runtergeschraubt, dass es halt wirklich oft ist, dass man viele Minuten lang überhaupt nichts gesprochen wird so in dem Film, sondern nur die Bilder sprechen. Und Spielberg bekam für den Dreh übrigens eine Gage von $5,000.
Weißt du, ob das ein Künstlername ist?
Was, Spielberg? Mhm. Nee, ist kein Künstlername, der hat jüdische Vorfahren.
Ja, ich meine nur so, Steven Spielberg ist halt so eingängig.
Nee. Also er ist selbst auch Jude, aber ich glaube, also der hat doch aus sich voll viel mit dem Holocaust engagierte doch diese Shoah Foundation gegründet, die halt Interviews mit Holocaust-Überlebenden geführt haben und so. Also entsprechend ist es halt einfach ein jüdischer Familienname, Spielberg. Dem Herrn Spielberg war nämlich auch ganz wichtig, dass das Auto rot ist. Ihm war egal, was es für ein Auto ist, aber er wollte unbedingt ein rotes Auto haben für den Herrn Mann. Mhm. Und zwar aus einem rein technischen Grund. Das Auto sollte sich möglichst gut von den Wüstenstraßen abheben, rein visuell, dass man es immer gut sehen kann. Deswegen wollte er keine Farbe haben, die man nicht so gut erkennen könnte. Hingegen war ihm ziemlich wichtig, welchen Lastwagen sie da nehmen, und hat da wohl ziemlich viele gecastet, mhm, und haben dann ein Peterbilt 281 genommen, und zwar wegen der geteilten Frontscheibe und den runden Scheinwerfern, die dem LKW ein Gesicht verleihen sollten, mhm, und so besonders bedrohlich wirkten.
Weißt du, was ich heute beim Joggen gesehen habe?
Was dann?
Bei dieser einen Baustelle im Europaviertel, da haben die auch so amerikanisch aussehende Laster halt, ja.
Ah ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Und dann bin ich da vorbeigelaufen, da stand halt einer so still auf so einem Sandhügel. Das hatte ich, ja, das war auch sehr bedrohlich. Mhm.
Ja, ja.
Die sehen tatsächlich einfach anders aus. So die in Europa rumfahren, die sind alle so platt oder würfelförmig.
Ja, die haben vor allem nicht so die Schnauze vorne. Mm,
genau, und diese amerikanischen sind irgendwie so schmal, mhm, nach vorne stehen. Und an den Seiten haben die dann die Scheinwerfer.
Ja. Ja. Die Stuntmen, die erreichten mit dem Truck während der Dreharbeiten Höchstgeschwindigkeiten von 220 km/h, 135 Meilen pro Stunde. Das ist schon ganz schön krass. Mm. Also es gibt so wahrscheinlich in der Szene, wo sie den Berg runterrasen, Aber auch zwischendurch gibt es mal Szenen, wo ich dachte, ob sie das Bild hier haben schneller ablaufen lassen, weil da beide Autos so extrem schnell fahren. Ja. Aber 135 Meilen per Hour. Genau, und dann hatten sie wegen des knappen Budgets auch einen super toughen Drehplan und mussten den kompletten Film in 16 Tagen abdrehen, so dass normalerweise sind mehrere Wochen halt, aber sie hatten hier quasi nur ein bisschen mehr als 2 Wochen Zeit. Oder es ist normalerweise, es lässt sich schlecht sagen, so es kommt halt bei von Film zu Film ist es total verschieden, wie viel, aber 2 Wochen für so einen Film ist halt schon extrem wenig. Und die da sind ihnen dadurch auch ein paar Fehler unterlaufen. So sieht man einmal, es ist mir nicht aufgefallen, Spielberg kurz im Rückspiegel des Autos, da sitzt er nämlich auf der Rückbank und gibt Regieanweisungen und man kann ihn einmal da im Rückspiegel sehen, habe ich nicht gemerkt, aber du hast ja ihn oder den Kameramann in der Telefonzelle sich spiegeln sehen.
Das war jemand im Hawaii-Hemd.
Das war bestimmt Spielberg als Regisseur. Die Telefonszenen.
Aber Moment mal, für den Dreh hatten die 16 Tage oder für genau. Die komplette, weil das kann man ja rausschneiden.
Was?
Wenn man sowas sieht.
Ja, ja, aber sie hatten keine Chance, das nochmal zu drehen. So. Also, weißt du drehst es ja erstmal, das Material und... Mhm.
Und irgendwie, dass man das verwischt oder so, das ging damals noch nicht.
Das machst du, glaubst du. Also, das ist... Nee, das ging damals noch nicht. Und... Also,
das könnte man... Sorry, dass ich unterbreche, aber man könnte ja theoretisch die Filmspule einfach anmalen. Das hat man ja früher auch gemacht, dass man Schwarz-Weiß-Fotos angemalt hat.
Ja, aber das sieht komisch aus, oder? Wenn der Rückspiegel jetzt angemalt ist. So.
Ich hab mir
bei der Szene haben sie ja vielleicht auch einfach drauf geschissen und gesagt, das fällt keinem auf. So. Mhm. Und die Szene mit der Telefonzelle, so, das war, glaube ich, eine Szene, wo sie auch nur einen Take hatten, einfach wo sie auch aus Budgetmangel jetzt nicht, also der Mr. Man steht in der Telefonzelle, um die Polizei zu rufen und der Truck rast auf die Telefonzelle zu und malmt sie platt so.
Also
da konnten sie halt nicht irgendwie beliebig viele Telefonzellen zermatschen, weil sie einfach nicht das Geld für hatten und deswegen haben sie halt da die Aufnahme genommen, auch wenn sich Steven Spielberg in der Telefonzelle spiegelt.
Also ich hätte das halt eher für Anfängerfehler gehalten, für ein bisschen Dilettantismus, weil wenn du halt das retuschierst und wenn das halt auch nur ganz dilettantisch gemacht ist, wird es trotzdem noch weniger peinlich sein, weil was ja immer so ein bisschen die Illusion zerstört.
Also das weiß ich jetzt nicht.
Also gerade bei der Telefonzelle kannst du doch sowas drüber pinseln, was dann halt aussieht wie Dreck. Weil die stand doch da halt, in der Wüste.
Das ist aber halt ja auch so eigentlich ein total häufiger Fehler, dass du in Reflexionen mal die Kamera siehst oder so. Das passiert in echt vielen Filmen so. Und ich glaube, das stellst du dir gerade ein bisschen zu einfach vor, wenn du einfach wirklich das Bild, das Negativ anmalst, dass du dann da irgendwie großartig Dreck drauf malen könntest. Das ist, glaube ich, auch schon wieder was auf alle Fälle Zeit und Geld kostet. Und die Zeitknappheit, die war ja nicht vorbei, nachdem sie den Film abgedreht haben, sondern im Schneideraum, da habe ich jetzt keine Zahlen, aber da werden sie auch in den entsprechenden straffen Plan gehabt haben, weil das ja einfach, wie gesagt, war ursprünglich, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, der Film war nämlich ursprünglich als Fernsehfilm geplant und hatte dann entsprechend auch einen Zeitpunkt. Hieß halt hier so am 25. Oktober, Samstagabend, soll der ausgestrahlt werden, bis dahin muss er fertig sein. Und dann kannst du halt so Fehler nicht mehr unbedingt alle auskorrigieren. So.
Aber genau das war ja der Grund meiner Frage.
Tja. So viel dazu.
Ob die das wirklich nicht gesehen haben oder ob die keine Zeit hatten, das zu verbessern.
Wir werden es nie abschließend erfahren.
Na doch, gerade hast du ja die Antwort gegeben.
Ja, das ist jetzt Spekulation.
Ach so.
Nur, also dass halt Fehler entstanden sind, die im Zusammenhang halt mit der knappen Zeit, aber ob sie es jetzt nicht gesehen haben oder ob sie es nicht mehr ausbessern konnten, das weiß ich nicht. Anyway, Dennis Weaver spielt die Telefonzellen-Szene selbst. Ich habe so ein Interview gelesen, wo er sagte, erst als er in der Telefon, also er meinte noch so zu Spielberg, oh, das kann ich selbst machen, brauche ich keinen Stuntman, so. Und erst als er in der Telefonzelle steht, wurde ihm bewusst, dass er ja den Truck gar nicht sieht, weil der von hinten auf ihn zufährt. Und er quasi nur auf ein Zeichen aus dieser Zelle springen muss. Und es wird ziemlich nervös geworden und hat gesagt, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? So. Hat aber alles geklappt, so. Genau so wegen des Budgetmangels hatten sie auch nur einen einzigen Truck zur Verfügung, um den Film zu drehen. Und den, und zwar fällt dieser Truck dann am Ende einen Abhang hinunter und das Problem war jetzt, sie konnten sich nur leisten, diese Szene ein einziges Mal zu drehen, genau am Ende ihrer Dreharbeiten. Da musste alles sitzen und dafür besorgte dann Spielberg 6 Kameras, die die Szene gleichzeitig filmen. Was
das war günstiger als nur einen zweiten Truck.
Ja, die stehen da ja rum so auch. Also hat er bestimmt irgendwie viel Verhandlungsgeschick, dass er jetzt irgendwie 6 Kameras kriegt mal für einen Drehtag so, aber das war letztlich günstiger als nochmal so einen fetten Truck zu kaufen. Jedenfalls war das halt für die Zeit auf jeden Fall ungewöhnlich, 6 Kameras. Dennis Weaver sagte, er hatte noch nie so viele Kameras in einem Set gesehen. Das höchste, was er zu der Zeit gesehen hatte, waren 2 Kameras mal. Mhm. Aber 6 war schon ein bold move, wie man so schön sagt im Englischen. Ja, das war's von mir zu den Fun Facts aus der Produktion. Steigen wir doch mal ein und analysieren den Film. Wie erzählt er denn seine Geschichte? Ist dir was Besonderes aufgefallen, Paula?
Ja, mir ist was aufgefallen. Mehrere Dinge. Was denn?
Eine Sache, die du unbedingt erzählen musst, ist das mit der Hand. Aber vorher möchte ich noch die erste Szene wiederbringen.
Okay.
Weißt du gerade nicht, was ich meine mit der Hand?
Doch, nur wollte ich gerade was sagen, aber bitte.
Nee, sag noch. Weil die erste Szene das finde ich nur ganz spannend, dass er beginnt halt mit so einer Reihe von Tracking-Shots. Und zwar sehen wir halt, wie Mr. Man aus einer städtischen Umgebung immer mehr ins Ländliche fährt und dann am Ende in dieser Wüste landet.
Und dass er vor allem ewig lang unterwegs ist.
Genau. Aber das Spannende daran ist, dass das aus der Sicht des Autos gefilmt ist quasi. Und zwar nicht aus der Sicht des Fahrers, dass wir nochmal irgendwie so ein, wie man das konventionell macht, irgendwie einen Rahmen von der Windschutzscheibe oder einen Rückspiegel oder irgendwie eine Motorhaube sehen, sondern die Kamera ist quasi auf Höhe der Stoßstange. So. Und so sehen wir dann, wie das Auto selbst aus der Stadt rausfährt. So. Und das macht das Auto ja quasi nochmal zu einem eigenen Protagonisten, was halt auch im Laufe des Films hat das Auto einfach auch eine vitale Rolle. So der Zustand des Autos und so ist immer ziemlich wichtig. Und also es ist halt nicht nur ein Ein-Mann-Stück über viele, über weite Strecken, sondern es sind eigentlich immer 3 Protagonisten. Wer ist der David? Ich sag mal Mr. Man. David Mann, genau, sein Auto und der Truck sind eigentlich immer die 3, die gerade, um die es gerade geht, wo es halt verschiedene Hindernisse gibt im Zusammenhang mit denen. Das wollte ich nur gesagt haben. Jetzt, bitte.
Hey, wer ist ja 4, weil der Truckfahrer ist ja auch noch da.
Ja, aber den sehen wir ja nicht, das ist ja der Clou. Hm. So, der ist zwar da, aber wir sehen ihn halt nie, er bleibt halt verborgen.
Okay. Ja, wobei mir das gar nicht, also das, dass man das, die ersten Szenen oder die den Anfang nicht aus der Sicht des Fahrers so sieht, hat mich auch so ein bisschen verwirrt. Also ich habe etwas länger gebraucht, bis ich das kapiert habe, was da eigentlich gerade gezeigt wird, dass jemand eben irgendwo hinfährt. Ich habe zeitweise auch gedacht, irgendwie ein Auto, das wir von hinten gesehen haben, sei das Auto, in dem die Leute sitzen, um die es geht. Aber es ist wahrscheinlich einfach ein Auto, das er längere Zeit verfolgt hat. Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade hier in dem aktuellen Gespräch schon den Begriff genannt hast oder nur in unseren Privatgesprächen. Da hattest du es mal als Verfolgungsjagd bezeichnet. Also, dass der ganze Film eine Verfolgungsjagd ist. Und das finde ich so ein bisschen, also würde ich nicht so benennen, ja, weil eine Verfolgungsjagd in einem anderen Film für mich eigentlich immer so, also ist immer so ziemlich langweilig, ja. Das ist immer sowas, wo ich abschalte, weil...
Echt? Auch ja. So beim zweiten Matrix-Film zum Beispiel? Die ist auch total geil, die Verfolgungsjagd da.
Ne, die ist besonders oder lang, ja, aber das Point ist immer Break. So... Da geht's, also entweder sind es zwei Autos oder ein Auto und ein Motorrad oder was auch immer, ja. Die fahren halt hintereinander her und dann lehnen sich da immer Leute raus, die aufeinander schießen und es macht viel Krach und Bumm und es gibt schnelle Schnitte und heiße Musik und so. Und das finde ich halt so uninteressant, dass ich eigentlich immer abschalte und erst wieder hier wirklich weitergucke, wenn es vorbei ist. So. Ja. Und das war halt bei dem Film nicht so, sondern bei dem Film ist es ja irgendwie mit Bedeutung aufgeladen, was also das ist ja nicht einfach nur, ich fahre dem anderen hinterher und versuche den einzuholen oder abzuknallen so, sondern das hat ja irgendwie eine Geschichte.
Aber im Grunde, ich weiß nicht ganz, ob ich verstehe, was du meinst, weil es hat ja im Grunde sogar weniger Bedeutung so als Groben ist es ja schon eine Verfolgungsjagd.
Ja, ja.
Formal, nur halt ist jetzt nicht also eine klassische Verfolgungsjagd wäre ja eingebettet in eine größere Handlung, in der beispielsweise dann die Guten, die Bösen versuchen zu schnappen und sie springen in Autos und jagen hintereinander her. Und da dann ist gerade ja der Unterschied, dass man in so einem konventionellen Film eine Erklärung hat, warum die das jetzt machen. Und das macht ja in einem großen Teil hier die Spannung aus, dass genau diese Erklärung nicht gegeben wird, sondern das fängt halt an mit so einem kleinen Macho-Duell, dass die da halt, David Mann überholt den Truck so und der Truck findet das halt irgendwie scheiße und überholt den gleich wieder zurück so. Und das ist halt zuerst mal einfach nur so eine kleine Provokation. Damit geht's los und es steigert sich dann halt immer mehr, aber es bleibt halt vollkommen unklar, warum jetzt dieser Truckfahrer so manisch ist und so krass ist und den halt unbedingt umbringen will. So. Und das macht ja einfach diesen Schrecken noch so größer, der damit verbunden ist. So in dem Sinne ist, würde ich sogar sagen, eher ein Mangel an Bedeutung, oder?
Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, dass man halt einfach nur nicht die Verfolgungsjagd in so einem normalen Actionfilm mit diesem hier gleichsetzen kann. Und gerade hast du auch schon so ein bisschen zu viel gesagt, als du meintest, dass sich das immer hochsteigert. Ich hatte eher den Eindruck, oder mir wurde der Film so beigebracht, dass das, dass dieser Truckfahrer halt irgendwie ein Psychopath ist. Ja, weil es gab halt kein Spielchen, also jedenfalls nicht von David Mann aus.
Aber von
der hat ihn einfach nur überholt, weil der Truckfahrer halt langsamer gefahren ist.
Ja, aber das ist ja schon so ein ganz, also das ist ja was auch täglich irgendwie auf der Straße passiert, so dass jemand überholt und der findet es dann irgendwie sich provoziert und überholt zurück. So, das hatten wir waren jetzt irgendwie im Urlaub. Wir sind im Auto gefahren, so Szenen habe ich auch ständig erlebt. So.
Sicher, aber hier war es eben nicht so, sondern dass der LKW-Fahrer wieder den PKW-Fahrer überholt, erlebst du halt nicht.
Ja, das war in dem Fall halt schon irgendwie...
Das war von Anfang an schon. Also die erste Handlung war die Überholung von dem Truck durch David Mann. Das war noch normal und dann fing es halt schon an, als der Truck den wieder überholt hat.
Aber da fängt es ja schon noch dann relativ langsam an. Da ist es ja noch nicht so, dass der den sofort quasi...
Doch, der bremst den dann schon aus.
Ja, genau, der bremst den dann aus so, aber und dann kommt irgendwann, dass er ihm so winken würde, als würde ihn vorbeilassen, so zum Überholen. Und dann, als er das gerade überholen will, kommt halt ein Auto entgegen, so. Das halt ja schon ein Mordversuch ist quasi. Und dann irgendwann gelingt es, David Mann zu überholen. Und dann sitzt ihm der Truck die ganze Zeit auf der Stoßstange hinten und jagt ihn quasi bis zur Raststätte. Aber am Ende wird es ja total extrem, wo er dann halt diese einfach ihm dann auflauert und wenn der Whitman anhält, dann der Truck auf ihn wartet und wieder wartet, so bis er kommt und ihn dann wieder anfängt zu jagen und so. Also von daher steigert es sich ja schon immer mehr. Und das erste ist jetzt keine Provokation, aber so einfach nur der Auslöser. Da ist es noch so, da könnte es noch eine normale Situation sein. Es stellt sich nur dann schnell heraus, dass, wie du sagst, das ein Psychopath zu sein scheint. Da gibt es ja noch ein weiteres Indiz, dass der Truck vorne an der Stoßstange lauter verschiedene Nummernschilder hat, was man so interpretieren könnte, als wären das so die Trophäen, die er schon gesammelt hat von Autos oder Autofahrern, die er schon umgebracht hat. So wie so ein Jäger Hirschköpfe an der Wand hat, hatte er schon Nummernschilder sich vorne an seinen Truck genagelt. So.
Ja. Ja, da bist du auch schon bei so einem Punkt angelangt, der mir aufgefallen ist, nämlich, dass der Truck wirkt oder so inszeniert wird wie so eine Raubkatze.
Ah.
Ja, dass der halt die Katze, die jagt halt die Maus, zum Beispiel die Hauskatze jagt auch die Maus, wenn sie gar keinen Hunger hat, und spielt halt so mit ihr. Und genau das Gleiche macht dieser Truckfahrer halt mit dem, wie ich meine, vollkommen wahllos, also zufällig herausgepickten Opfer, ja, dass er halt so Psychospielchen mit dem treibt und auch nichts anderes im Sinn hat, als ihm Angst zu machen, denke ich. Und schon auch ihn umbringen möchte, aber hauptsächlich will ihn erstmal fertig machen, so. Warum auch immer.
Ich finde, also was zum Beispiel noch bei zu dieser bedrohlichen, also ganz, ganz stark wird das ja in dieser Busszene, wo hier Mr. Man versucht, einen stecken gebliebenen Schulbus zu befreien und das steht so, sie stehen so vor einem Tunnel und dann sieht man so, wie der Truck von der anderen Seite in den Tunnel fährt, so langsam reinfährt und das wirkt so sehr wie eine Raubkatze und dann steht er da im Tunnel und dann gehen auf einmal die Lichter an und er kommt so raus und auch so bleibt so ein bisschen auf Distanz immer und wartet quasi darauf, dass David Mann wieder alleine ist und dann schlägt er wieder zu, so. Was nochmal, jetzt nicht ins Katzenartige geht, aber auch nochmal so die Bedrohlichkeit von dem Ding steigert, ist, dass es einmal total verrostet ist. Das ist halt voll der alte, verrostete Truck. Dann, sagte ich schon, steht halt drauf flammable, also er ist entflammbar, er ist irgendwie leicht zu erzürnen, könnte man es ja auch metaphorisch verstehen. Und was auch noch krass ist, er hat so ein Auspuffrohr, das nach oben geht. Und das ist halt auch nicht die ganze Zeit, aber immer wieder so voll am Rußen, dass da immer so voll die schwarzen Schwaden rauskommen.
Ja, aber der qualmt auf jeden Fall auch immer ganz heftig. Ja.
Was immer wieder so auch so unheilschwangere Bilder erzeugt. Warte mal. Und das nächste, was auch noch spitze ist, ist halt dann. Nee, oder ändern wir erst nochmal. Machen wir erst nochmal das eine. Nämlich, dass dieses Motiv von dem Truck, der überhaupt kein Motiv zu haben scheint, ist ja auch was bei Spielberg dann immer wieder auftaucht in seinen späteren Filmen. Also, Der Weiße Hai hast du es auf jeden Fall. Hast du auch diesen Killerhai, der ja auch sehr viel Schlechtes für Haie angerichtet hat, dieser Film, der halt auch einfach irgendwie Menschen tötet, ohne dass du da eine weitere Erklärung für kriegst.
Das ja, frisst er die nicht?
Ja, natürlich schon so.
Aber dann hast du ja da die Erklärung, ist halt ein Raubtier.
Ja, aber es ist jetzt nicht, es ist keine komplexe Erklärung, sag ich mal. Also wenn du, jetzt mal ein Gegenbeispiel, was hat man jetzt hier schon für dramatische Filme? Was heißt Vampire, Nosferatu, dann steckt da irgendwie ein hochkomplexes System hinter Konzept, warum ein Vampir tötet so. Und das hast du halt da nicht, sondern du hast halt einfach ein Raubtier und genauso hast du hier halt irgendwie einen Truck Motivation. Ich sehe schon, dass es nicht genau das gleiche ist, aber es ist ähnlich zumindest. Whatever. Was ich noch sagen wollte, was auch noch die Gefahr durch den Truck steigert, ist einfach, wie er gefilmt ist. Nämlich wir haben immer wieder Einstellungen, wo der Truck den Bildschirm dominiert und dem gegenüber halt wir den David Mann als ganz klein und hilflos dargestellt bekommen. Er fährt auch so ein ziemlich kleines Auto, was halt eher so ein Schuhschachtel ist, so ein Schuhkarton.
Aber ein schönes Auto ist
ja,
es.
Ja, aber den Kontrast nochmal steigert. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Pickup oder sowas, sondern es ist halt schon so ein, wie man so ein Auto zeichnet, so.
Genau.
Und da wolltest du doch mit, also da wollte ich jetzt von dir die Geschichte mit der Hand, weil da habe ich noch irgendwie mit technischen Problemen unsere Apple TVs gekämpft und da ist dir schon eine sehr geil gefilmte Szene aufgefallen, die wir irgendwie dreimal geguckt haben, weil der Stream immer wieder abgebrochen ist oder irgendwie mit dem Ton unsynchron war. Erzähl doch mal.
Also zugute kam mir, dass ich gar nicht wusste, worum es da eigentlich geht in dem Film. Also hatte ich auch keine Ahnung davon, dass das irgendwie so ein mysteriöser Thriller sowas ist, ja. Sondern ich habe halt irgendwie gesehen, da war so ein Mann, der fährt im Auto ganz lang und dann hat er noch irgendwie Stress mit seiner Frau. Also die Beziehung ist irgendwie schief und das ist halt irgendwie so ein unzufriedener Typ und dann kommt da noch so ein Truck und will ihn da ärgern. Und ja, dann kam eben die Szene, in der er an die Tankstelle fährt und der Truck halt an der Zapfsäule neben ihm hält, so. Und während David Mann irgendwie seine Brille putzt und seinen Wagen betanken lässt, so, sieht er halt irgendwie durch die offene Fensterscheibe in der Führerkabine von dem Truck, sieht er halt nur das Lenkrad und so eine Hand darauf liegen. Und er guckt dann halt so, dahin und dann geht die Kamera da halt mit seinem Blick mit auf diese Hand und dieser eine Moment ist irgendwie schon dieser Shot, wie du sagen würdest, der ist halt so voll gruselig, ja, oder halt mysteriös, weil du siehst halt nur diese Hand.
Ja. Vor allem kommt dann ja noch.
Und dann kommt dieser Tankstellen-Heini und schiebt sich so dazwischen, also in den Blick rein und putzt die Windschutzscheibe von David Manns Auto. Und als er dann wieder, als dieser Mann aus der, von der Bildfläche verschwindet, ist halt die Hand auch nicht mehr zu sehen, ja. Und dann sieht man nochmal David Manns Gesicht, wie er so ein bisschen fragend die Stirn runzelt, ja. Und dann sieht man im nächsten Blick den so Cowboy-Stiefel unterhalb des Trucks. Also da läuft halt jemand neben dem Truck auf der anderen Seite, entfernt von David Mann. Läuft halt jemand lang und prüft irgendwie die Reifen oder so. Also der haut irgendwie mit seinen Cowboy-Stiefeln gegen die Reifen. Und das ist auch die einzige Szene, in der wir wirklich mal, also das ist quasi die menschlichste Szene des Trucks, weil wir da jemanden sehen, der da langläuft.
Wir sehen nur die Stiefel, aber.
Genau, aber das ist, da tut halt jemand was. Auch was relativ Normales, so, ja. Genau, und danach sehen wir halt nur noch irgendwie die Hand oder den winkenden Arm, so. Ist der Truck wieder entmenschlicht. Ja. So, aber die Stiefel mussten wir sehen für die Szene in dem, in dieser Raststätte da, diesem Lokal.
Also es gibt so in der Mitte des Films so eine Szene, wo dann halt David Mann sich in so ein Café rettet, halt so ein Autobahnrast.
Ja, ist ja auch noch am Anfang eigentlich, ne?
Ja, ziemlich die Hälfte, meine ich sogar. Und er geht halt irgendwie auf Toilette und als er wieder rauskommt vorne in den Speiseraum, sieht er halt durchs Fenster, dass der Truck, der ihn eben gejagt hat, noch vor der Tür jetzt steht.
Das ist so der erste Schocker-Moment, ne?
Genau.
Das ist so fast so wie bei Scream, wenn plötzlich der Typ in der Maske so tschung.
Ja, genau, sonst gibt's hier eigentlich keine Jumpscares, so, aber
Doch, aber sowas kommt immer wieder, dass dann der fährt und dann plötzlich ist der Truck wieder zu sehen. So.
Ach so, ja, okay.
Also
ja.
Das ist schon. Ja.
Jedenfalls sitzt er dann da in dem Café und schaut sich halt genau die ganze Zeit die anderen Gäste an und versucht halt rauszufinden, wer von denen eigentlich der Typ ist, der ihn da die ganze Zeit so bedrängt. Mhm. Und ein Indiz, was er halt hat, sind diese Cowboy-Stiefel. Das Problem ist nur, dass er da halt von Cowboy-Stiefeln umgeben ist und es entsprechend gar nicht zuordnen kann, wer das jetzt ist. Aber ich würde gerne nochmal zurück auf den Shot, den du eben erzählt hast, nämlich ich habe so einen schönen Artikel gefunden über typische Kameratechniken, die den Spielberg-Stil ausmachen.
Das Gesicht gibt's aber nicht in dem Film.
Doch, einmal The Spielberg-Face ist eine, worauf Paula jetzt gerade anpasst, da werde ich ein Video verlinken, gibt ein sehr cooles Video darüber. Es kommt einmal noch nicht so richtig, wie er es später machen wird, aber so ähnlich vor, als David Mann dann irgendwann keinen Bock mehr hat und das Auto abstellt und so auf die Straße raustritt und halt sich da den Truck halt, also ihm einfach signalisiert, ich mache jetzt dein Katz-und-Maus-Spiel nicht mehr mit, komm raus und zeig dich so. Und dann siehst du ihn so auf der Straße stehen und da hast du eben genau diesen Shot einmal, noch nicht so in Reimform so, aber dass du einfach sein Gesicht siehst, wie er halt an der Kamera vorbei in die Ferne guckt, so, das ist dieses Spielberg-Face. Normalerweise ist halt wie gesagt, ich verlinke dieses Video, das ziemlich cool erklärt, wie er dieses stilistische Mittel immer wieder einsetzt, so ein Moment, in dem die Zeit stillsteht, wo du halt durch dieses Gesicht des Protagonisten gezeigt kriegst, was du jetzt zu fühlen hast. So.
Genau, aber das ist ja dann später immer, also siehst du erst das Gesicht und dann, was der Mensch da sieht.
Wenn überhaupt, ist es nur in dieser einen Szene ein richtiges Spielberg-Face, sonst ist es anders. Nee, worauf ich hinaus wollte, was er oft benutzt, ist der Mirror-Entry-Shot. Und zwar ist das so eine Technik, die ganz klassisch aus dem Fernsehfilm kommt, also woran man halt sieht, dass er aus dem Fernsehfilm kommt, die ist aber eigentlich ganz schön. Und zwar macht das oft so, dass er jemanden filmt in einem Spiegel und dann die Aufmerksamkeit auf das, was vor dem Spiegel ist, richtet. Mhm. So kann er nämlich halt, hat er quasi zwei Einstellungen, ohne schneiden zu müssen. Mhm. So. Und das, was er da mit dem Typen, der das Fensterputz macht, ist genau das, hat die gleiche Funktion einfach, nicht? So. Mhm. Er hat eine Einstellung, er zeigt hinten diese Hand auf dem Lenkrad. Dann tritt der Typ in den Vordergrund, wischt die Scheibe und dann tritt er wieder weg und man sieht wieder, dass die Hand verschwunden ist und das kann er alles machen, ohne schneiden zu müssen. So, das ist schon eine ziemlich elegante Sache und das ist halt was er immer wieder macht. Was anderes, was er gerne macht, ist, wo ist es? Also erstmal genau, er benutzt gerne Weitwinkelobjektive, das macht er hier auch die ganze Zeit. Also dass du halt große Bilder hast, also wenig Zoom, wenig die Leute dicht rangeholt, sondern dass du halt die Protagonisten sind klein und du siehst viel um sie herum. Und der Claustrophobic Over-the-Shoulder-Shot, den hat er gerne, dass du halt einfach so, also ganz klassische Einstellung, du filmst jemanden über die Schulter eines anderen hinweg. Aber bei dem Shot ist halt der Clou, dass die Schulter den Großteil des Bildes einnimmt. So.
Ja.
Und genau das macht er nämlich auch mit dem Truck in der Szene, auf die ich eben wollte. Du siehst ihn halt Mann auf der Straße stehen und er filmt ihn dann über die Motorhaube und die Fahrerkabine hinweg, was dann quasi so die Schulter bildet.
Die Motorhaube und Fahrerkabine
von dem Truck. So, der stellt die Gefahr dar und der nimmt den Großteil des Bildes ein und ganz klein steht hinten David Mann quasi nochmal zu einfach die Machtverhältnisse darzustellen. So, das fand ich sehr schön. Und die dritte Technik, die er oft benutzt hat, war, was ihm halt einfach auch bei dem Setting zugutekommt, dass er gerne Rahmen benutzt. Das hat auch einmal sehr schön mit diesem, ganz am Anfang, wo er dann mit seiner Frau in der Tankstelle, die auch ein Waschsalon ist, ja, telefoniert und so eine Frau kommt rein und macht die Waschmaschine aus und du siehst halt durch den Deckel der Waschmaschine dieses Telefonat. So. Solche Rahmen kann er da halt auch immer wieder mit dem Rückspiegel und den Fenstern und so benutzen. was einfach noch mal stärker den Fokus auf das setzt, was innerhalb dieses Rahmens ist. Dafür benutzt er das gerne.
Das war auch eine interessante Metapher, ne? Diese Frau, die da die Wäsche rausholt, während der mit seinem Zuhause telefoniert und dann geht er wieder raus in die freie Wildbahn.
Da zu diesen Metaphern komme ich gleich unbedingt noch. Zwei Sachen noch, die ich jetzt, also die jetzt irgendwie nicht typisch Spielberg sind, die mir aber aufgefallen sind. Also der Film hat eine richtig gute Kameraarbeit. So, ich habe irgendwo auch gelesen, das ist, wenn man Stevens, man sieht hier einfach, was Spielberg für ein enormes Talent hat, weil das einfach Spielberg ohne sein ganzes teures Spielzeug ist. So, man hat ihm seine Special Effects und sein großes Budget weggenommen und du siehst halt einfach, was er drauf hat.
Noch nicht gegeben.
Oder noch nicht gegeben, genau. Und sehr geil ist zum Beispiel ein Shot, den fand ich richtig toll. Hast natürlich aufgrund des Drehbuchs immer wieder Szenen, wo die Kamera steht und du siehst die Autos sich über die Straße nähern. So. Und einmal hat er das, dass die Kamera steht da und das Auto kommt halt auch wieder so irgendwie über so einen Hügel auf die Kamera zugefahren. Aber die Kamera ist halt offensichtlich auf einem anderen Auto montiert, nämlich in dem Moment, als das Kamera auf gleicher Höhe ist, fährt die Kamera mit dem Auto mit und aus dieser statischen Einstellung wird dadurch so ein Tracking-Shot. Den fand ich sehr, sehr schön, war einfach richtig coole künstlerische Art. Und dann hat er ein interessantes Mittel, was er später, zumindest soweit ich es kenne, nicht mehr so verwendet ist, dass er in zwei zentralen Szenen, wo David Mann Entscheidungen trifft, benutzt er so vier Jump Cuts, oder ich glaube es sind vier, dass er einfach irgendwann so kurz vor dem Showdown, da hat er dann halt die Nase voll so, da beschließt er so, jetzt lässt er sich jetzt nicht mehr jagen, sondern jetzt geht er aufs Ganze. Und das geht halt, dass du so wie so einen dramatischen Zoom hast, nur das halt nicht gezoomt, sondern halt mit Jump Cuts. Also er schneidet immer näher ran, das Gesicht kommt immer näher, aber in so Sprüngen. Und das Gleiche hast du dann auch nochmal kurz vorm Schluss, bevor er halt sein Auto mit dem Auto auf den Truck zufährt und im letzten Moment rausspringt, so dass sein Auto und der Truck den Abhang runterstürzen. Als er diese Entscheidung fällt, hast du wieder diese Jump-Cut-Geschichte so. Und das habe auch so eine Kurzreportage über Spielbergs Fernsehfilme gesehen und da habe ich das gesehen, dass er das zumindest in einem seiner Fernsehfilme auch schon mal verwendet hat. Also der junge Spielberg scheinte das zu mögen, dieses Stilmittel. Später kann ich mich nicht dran erinnern.
Ich habe das gar nicht gesehen gestern. Ja.
War aber da. Ja. Definitiv.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass wir, ich sag mal dreimal, also in zweimal kann ich mich erinnern, aber vielleicht war es noch einmal öfter, haben wir so einen Perspektivwechsel und sehen tatsächlich das Geschehen aus der Fahrerkabine des Trucks.
Das kann ich mich jetzt wiederum nicht dran erinnern.
Aber ich hatte dir das doch gesagt.
Sorry.
Die sagt, guck mal, jetzt haben wir einen Perspektivwechsel. Hm. Also gerade am Ende, das weiß ich noch sehr genau.
Ach so, genau, als er da den Abhang runterfährt. Genau, da sehen, da hast du recht.
Also irgendwann sehen wir halt du siehst halt den Truck verzweifelt lenken irgendwie, also den siehst halt auch die Arme und so. Und das, wenn es jetzt nur beim letzten Mal gewesen wäre, dann könnte ich mir das noch irgendwie erklären, aber es gab halt davor schon mindestens einmal diesen Wechsel und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Weil der Witz an dem ganzen Film ist ja, dass wir nicht wissen, wer in diesem Truck sitzt und warum der David Mann halt irgendwie ans Leder will. Und dann sehen wir das ganze Geschehen plötzlich aus seiner Warte aus, ohne irgendwie mehr darüber zu erfahren. Und das fand ich, also das kann ich mir nicht erklären, warum der das gemacht hat.
Ja, das würde ich jetzt nämlich auch einfach die Negativpunkte auch mal kommen, weil
das
also,
würde ich nämlich auch
genau, erzählen, das würde ich sagen, einfach da sieht man halt, dass er halt auch noch jung und unerfahren war und dass das halt einfach so eine Nachlässigkeit war.
Was heißt Nachlässigkeit? Das muss ja schon Absicht gewesen sein. Warum sollte der plötzlich mit der Kamera da einsteigen, wenn er die ganze Zeit
mit der anderen? Ich glaube nicht, dass ihm das bewusst geworden ist in dem Moment, dass er hier gerade den Perspektivwechsel vornimmt.
Also bei der letzten Szene, dann hat man halt dadurch gesehen, dass der Truckfahrer halt, oder warum der eigentlich auf diesen Abgrund dann runterfährt, weil er halt nichts mehr gesehen hat. So. Hätte man aber auch anders noch zeigen können. Also das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Ja. Deswegen würde ich das insgesamt schon tatsächlich irgendwie so als schlecht interpretieren. Schwäche,
genau. Ja, ja, aber also weißt du weißt ja auch nie, wann die Entscheidung fällt, dass der Film so inszeniert wurde, wie er ist. So. Es kann ja gut sein, dass das alles erst im Schneideraum sich entschieden hat, dass sie halt noch viel mehr Einstellungen aus dem Truck heraus gefilmt haben und dann erst im Schneideraum die Entscheidungen gefällt haben, so, nee, wir machen das komplett aus Mans Perspektive, so, dass er der Gejagte ist, so, und wir sind, was auch die Stärke des Films einfach ausmacht, dass du halt dicht bei diesem Protagonisten bist, damit du halt mit ihm mitfürchtest, ja. So. Und da dann halt aber halt Fehler gemacht haben und sich an manchen Stellen dann doch aus Gründen, die wir jetzt nicht nachvollziehen können, für die Einstellung aus dem Truck heraus entschieden haben, obwohl die dieses Konzept kaputt macht. Vielleicht, weil sie keine bessere Einstellung hatten in dem Moment, so je nachdem, bei welcher Szene es war.
Also im Prinzip ist es ja irgendwie immer das Gleiche. Der eine, also Man versucht zu fliehen, ja, oder den Truckfahrer auch auszutricksen. Und der Truckfahrer will ihn provozieren, fertig machen und umbringen. So, ja.
Ja. Na, es gab
also diese andere Szene, da hat man eben auch nichts anderes gesehen als dieses ewige Spielchen. So, deswegen kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen.
Ja, ich würde sagen, einfach inszenatorische Fehler. Ein anderer, was ich ziemlich schwach fand, was mich auch gestört hat, war, dass er dann auch ab der Hälfte des Films auf einmal mit einem Voice-Over anfängt. Und das Voice-Over ist halt einfach extrem schwach, weil es halt ein totaler Bruch mit Show, Don't Tell ist, weil wir kriegen einfach keine Infos geliefert, die wir nicht aus den Bildern haben. Und ja, sondern wir kriegen halt innere Monologe, wo wir halt die ganze Zeit von David Mann hören, wie entsetzt er ist und dass er nicht weiß, wer ihn da jagt und so.
Und das haben die Bilder schon so gut ausgedrückt.
Das brauchte es gar nicht mehr.
Und das hat da so weiß ich jetzt
halt
gemacht.
Nicht, genau, also, da weiß ich jetzt halt nicht, ob er das vielleicht vom Studio aufgepresst bekommen hat, wenn ich halt lese, dass er eigentlich einen Stummfilm draus machen will und den Dialog schon zusammengekürzt hat. Kann ich mir halt vorstellen, dass sie ihn da mehr oder weniger gezwungen haben, das drinnen zu lassen, damit der Fernsehfilm-Zuschauer nicht zu verwirrt ist. So.
Ne? Ja, war vollkommen überflüssig.
Ah.
Und noch schlimmer.
Oder genau das, also noch was halt auf der Handlungsebene mich gestört hat, war eine Szene, wo er sich dann, wo es ihm dann kurzzeitig gelingt, den Truck abzuhängen, indem er sich auf so einem Autofriedhof versteckt, so.
Ach, daneben.
Neben dieser Bahnschiene, genau. Und dann macht er erstmal ein Nickerchen. Und das hielt ich jetzt für äußerst unrealistisch, wenn du die ganze Zeit von so einem LKW gejagt wirst und Angst um dein Leben hast und voll gepumpt bist mit Adrenalin und die ganze Zeit nur wieder geschockt bist, weil immer wenn du denkst, das war's jetzt, ist er doch wieder hinter der nächsten Ecke, dass du dann erstmal ein Nickerchen machst. So. Das fand ich auch super schwach an der Stelle.
Ja, es war halt auch die ganze Zeit so, so, und noch am Anfang, dann hätte man meinen können, jetzt also in der Geschichte selber, ja, dass das alles nur irgendwie so dumm junge Spiele sind, die schon so Spiel mit, also echt gefährliche Sachen, dass die der Truckfahrer gemacht hat. Aber dann gab es halt kurz vor diesem Nickerchen eben zwei Szenen, die deutlich gemacht haben, dass der wirklich vorhat, David Mann umzubringen, als er ihn nämlich da bei dem auf den vorbeifahrenden Zug schieben möchte und noch viel extremer, als David Mann in der Telefonzelle steht und der Truck dann wirklich auf ihn zurauscht und auch die Frau, die da die Tankstelle betreibt und die Telefonzelle,
so
dass er die eben auch nicht verschont. Ja?
Ja.
So, und das sind halt auch noch Mängel an der Geschichte, wie ich finde. Klar, die ganze Situation entsteht halt nur dadurch, dass der Truck und David Mann durch die Wüste fahren, ja, über leere Landstraßen, wo es halt irgendwie es gibt irgendwie keine Alternativen, ja. Also der fährt nicht Autobahn und sagt dann, na gut, dann nehme ich eben den anderen Weg über die Landstraße oder so, sondern es gibt halt tatsächlich einfach nur diesen Weg. Und es ist halt ziemlich einsam alles so. Dann gibt es aber, oder ich hätte noch zwei Möglichkeiten genutzt, mich aus dieser ganzen Sache rauszuziehen, ja. Also ein Grund, der das verhindert für David Mann, war, dass er es halt irgendwie eilig hatte. Der hatte ja Stress mit seiner Frau und die hatte ihm am Telefon gesagt, er soll pünktlich sein. Aber irgendwann ist es ja dann halt auch egal, wenn es einem ans Leben geht, ja. So. Dann gab es mindestens eine Szene, an der der Truck irgendwo gewartet hat und David Mann das Auto auch angehalten hat und ich wusste, ob er jetzt weiterfährt und wann und wohin. Und wo dann eben noch ein drittes Auto kam. Mhm. Also an seiner Stelle hätte ich mich sofort an das dritte Auto drangehängt, weil in so einem Konflikt jemand Fremdes irgendwie immer einen Schutz bildet, ja. Also sei es halt als Zeuge. So. Also das hätte ich gemacht. Ich wäre mit dem anderen mitgefahren. Und dann gab es halt in einer Szene, das war so eine Panoramaaufnahme, da gab es eine Abzweigung zu so einem Dorf hin. Und das hatte ich halt sofort beim Schopfe gepackt, diese Gelegenheit, einfach rauszufahren, wohin zu fahren, wo andere Menschen sind, sodass ich da halt irgendwie mich verstecken kann, dass ich mich ausruhen kann, dass ich die Polizei holen kann, dass ich da irgendwie aussteigen kann aus diesem Psychospiel. Und das hat er halt nicht gemacht. Es gibt so noch eine Szene, die war sogar ziemlich nah an diesem Dorf, an dieser Dorfaufnahme. Da fährt er an einer Frau vorbei, die Wäsche aufhängt. So, man sieht es so, man sieht die Frau auch so von der Seite nur.
Das war aber noch relativ am Anfang da.
Genau, und da wirkt es so, dass er so, also man sieht dann halt diese Frau und dann sieht man David Manns Gesicht und das hieß für mich, ja, der hat sich gerade geärgert, dass er da nicht angehalten hat. Vielleicht konnte er es auch nicht, weil er einfach zu schnell gefahren ist und es dann übersehen hat. Aber trotzdem hätte ich einfach jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie anzuhalten und rauszufahren. Das hat er nicht gemacht und das war eine der wenigen Schwächen des Films.
Ich habe noch eine Stärke, die darfst du jetzt erzählen, während ich mir noch so ein köstliches, alkoholfreies Weizenbier hole. Und zwar
bringst du mir eins mit?
Möchtest du auch eins? Was der Film sehr gut macht, ist eben Build-up und Payoff. Und zwar haben wir am Anfang eine sehr schöne Chekhov's Gun. Habe ich schon öfter mal hier erwähnt. Chekhov's Gun ist dieses Ding, eine Knarre, die quasi am Anfang des Films eingeführt wird, muss am Ende auch abgefeuert werden. Und zwar, als er da an der ersten Raststätte ist, fragt ihn halt irgendwie, an der ersten Tankstelle fragt ihn halt irgendwie der Tankwart, ob er mal einen Blick in den Motor werfen soll. Und er so, ja, ja. Und der Tankwart sagt ihm dann, dass sein Radiator kurz davor ist, kaputt zu gehen und ob er den austauschen soll. Und er sagt so, nee, das höre ich nicht zum ersten Mal. Der macht das schon noch eine Weile. Und was dann mit diesem Radiator im großen Höhepunkt des Films passiert, erzählt euch jetzt Paula, während ich mal kurz weg bin.
Jetzt geht's um den Höhepunkt und Daniel verlässt uns. Na toll. Also davon ausgehend, dass Radiator sowas wie Lüfter bedeutet, wird ihm, dass er dieser Punkt, dass er ihn nicht hat austauschen lassen, natürlich zum Verhängnis. Und zwar an einer Stelle, an der er eigentlich Vorteile gegenüber dem Truck hat, als es nämlich bergauf geht. Und da irgendwie die sagenhaft vielen PS des Trucks nachlassen oder irgendwie nicht zum Zuge kommen. David Mann, er gewinnt halt einen großen Abstand auf der Fahrt bergauf und irgendwann plötzlich explodiert sein Auto. Also nicht wirklich, aber es fängt halt an zu qualmen und irgendwelche Alarmwarnleuchten fangen an zu blinken, weil der Motor wohl überhitzt. Und das Auto wird infolgedessen immer langsamer und langsamer und der Truck kommt immer näher und näher. Und ja, es wird immer spannender. David Mann nähert sich mit seinem Auto, das gerade noch fährt, dem Gipfel. Der Truck kommt immer näher und plötzlich hat er den Höhepunkt des Bergs erreicht, fährt wieder runter, schaltet in den Leerlauf Währenddessen kann sich der Motor abkühlen und David Mann kann tatsächlich unten am Fuße des Berges seinen Wagen wieder einschalten und es fährt wieder. Was ich auch noch ganz lustig fand, als dann am Ende ja beide Autos kaputt sind, also den Abhang runtergepurzelt sind, zeigt uns die Kamera auch noch diese beiden Autowracks und siehst halt nochmal diesen Radiator, sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Ventilator, der, wenn ich das richtig gesehen habe, sich als einziges Teil der Autos noch bewegt.
Na, die Reifen bewegen das Rad von dem LKW,
stimmt,
das bleibt dann stehen.
Aber das trudelt dann so aus, ja, genau. Aber dieser Radiator, der läuft noch.
Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber.
Ja, da war so ein sowas dran gebunden, irgendwie so ein Stofffetzen. Ich meine,
aber vielleicht war das auch aus dem Truck. Also, ist ja auch egal.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Obwohl der Plot so simpel ist, schafft es hier der Spielberg, der alte, damals noch junge Fuchs, da dann trotzdem nochmal eine Metaebene einzubauen. Das fand ich auch ganz pfiffig, beziehungsweise es kommt vielleicht auch schon aus dem Drehbuch. Und zwar wird halt auf der metaphorischen Ebene da auf jeden Fall das hab ich doch gelesen. Es kommt von Spielberg, wird nämlich Männlichkeit verhandelt. Und zwar war nicht ein Grund, warum das Drehbuch Spielberg auch so gereizt hat, war, weil er selbst in der Schule auch unter Bullying gelitten hat. Also er war halt auch so ein kleines Hemd.
Bullying?
Also Mobbing quasi. Also er war auch so ein dürres, kleines Würmchen, was halt von großen, starken Jungs rumgeschubst wurde einfach. Mhm. Und diese Bedeutungsebene an dem Skript hat ihn halt so gut gefallen. Und dieser fette LKW, der da den kleinen Typen die ganze Zeit belästigt, wie es auf dem Schulhof auch passiert. Und und so wird halt die ganze Zeit im Film dieses Thema verhandelt, so wann ist der Mann ein Mann? Ich meine, der Typ heißt halt David Mann. So, klar ist da auch dieses David gegen Goliath drin, aber halt auch dieses David von Michelangelo, so dieser der perfekte Mann. Und dann halt Nachname Mann auch. Mhm. Den ersten Ton, den wir überhaupt hören, ist so eine Radioshow, die David Mann hört, wo es halt auch irgendwie umgeht, wer zu Hause die Hosen anhat, der Mann oder die Frau, wird da irgendwie in so einer Talkshow besprochen. Dann sagte ich schon so dieses, was am Anfang ist, so mit dem Überholen, erst überholt er und dann der Truck ihn wieder, das ist ja auch so ein typisch männliches Autobahnritual, sage ich jetzt mal.
Ach, jetzt ich nicht mach da auch schon mal mit.
Sage ich, aber es ist schon so wer hat jetzt hier halt das Sagen gerade? Das wird dann wieder auch aufgenommen an dieser Tankstelle, dass er dann halt, als er sagt so, nee, er will den Radiator nicht austauschen lassen, meint so der Tankwart, you're the boss, und David Mann antwortet, not at my house. Oder, nee, in my house I'm not. Dann ruft er bei seiner Frau an, hat mit der Streit, und zwar waren die irgendwie am Vorabend auf einer Party, wo ein anderer Typ die Frau belästigt hat, und David Mann hat nichts dagegen unternommen, so, und da macht sie ihm halt auch Vorwürfe.
Darf ich kurz einhaken?
Ja, bitte.
Sie sagt dann sogar, er sagt dann sogar, ja, was hätte ich denn machen sollen, oder was sollte ich jetzt machen? Soll ich etwa zu ihm hinfahren und ihn zu einem Duell herausfordern? Habe ich verstanden, siehst du?
Dann in dieser Kneipe, in diesem Café, wo er da, was wir sagten, sitzt und überlegt, wer denn der anderen Gäste jetzt der Truckfahrer ist, da kommt er dann irgendwann zu einer Entscheidung, dass einer das ist, so, und konfrontiert den. Stellt sich später heraus, dass er sich geirrt hat, dass es nicht der Richtige ist. Auf alle Fälle, die Konfrontation führt dann aber auch wieder dazu, dass er gewaltig auf den Sack kriegt. Also er wird dann halt verprügelt von dem anderen, bis der Wirt den auffordert, die Kneipe zu verlassen. Und dann gibt es noch so eine Szene, hatten wir auch schon kurz angesprochen, wo so ein Schulbus stecken bleibt und der David Mann bittet, ihn da rauszuschieben.
Also der Fahrer.
Genau, der Busfahrer sagt halt, er soll ihn da mal rausschieben. Und das gelingt ihm halt nicht. Und als noch zusätzlicher quasi Angriff auf seine Männlichkeit siehst du halt, wie die ganzen Kinder hinten an der Rückscheibe von dem Bus hängen und ihn auslachen. So. Mhm. Und immer wieder in Close-ups diese lachenden Kindergesichter und wie er es nicht schafft. Und dann kommt halt der fette Truck wieder vorbei. Und der ist total panisch, aber der Truck macht auch nochmal als zusätzliche Demütigung, schiebt er den halt ganz locker da einfach raus, den Schulbus wieder aus dem, ja, vom Straßenrand zurück auf die Straße. Ja, das sind so diese einfach diese Metaphern nochmal dafür, dass da seine Männlichkeit angegriffen wird, aber am Ende triumphiert er dann doch
über der den kleine großen, Mann, ja.
Mhm. bösen Truck. Hast du noch was sonst?
Nichts, was jetzt gerade so reinpassen würde.
Dann würde ich aber jetzt schon zu Zitate und Referenzen kommen. Mhm. Dann passt doch noch irgendwas. Mhm. Erstmal ein Easter Egg, das ist ganz lustig. Es gibt so eine kurze Szene, wo David Mann glaubt, jetzt endlich die Polizei gefunden zu haben. Es ist dann aber nur
Kammerjäger.
Ein Kammerjäger, genau. Und das Auto hat die Aufschrift Crablips Pest Control und Crablips ist halt Spielberg rückwärts geschrieben.
Genau, das ist mir auch so, das ist ja auch ein Auto, was diese in dieser Strecke da auf dieser Strecke eine Panne hat, ja. Hm. Und das ist ja einfach total, also diese Landstraßen, die die da nutzen, das ist ja der blanke Horror, ja. Wenn du da eben lang fährst, da ist nichts und niemand. Dann hast du eine Panne und du hast kein Handy und ein ADAC wahrscheinlich auch nicht. Also vor allem kein Handy, ja.
Ich weiß nicht, wie das mit Abschleppen in Amerika geregelt ist.
Ja.
Aber in den 70ern auf gar keinen Fall.
Und dann auch noch ohne Wasser. Das finde ich auch krass.
Ja.
Dieser Kerl, der fährt die ganze Zeit da rum und hat nichts zu trinken. Hm. Gut, ist jetzt alles sekundär, ja. Oh, der schwitzt ja auch. Schau. Und bei Chuck's Snackbar trinkt er dann eben sein Glas Wasser ganz schnell aus und bestellt direkt ein zweites. Aber sein Käse-Butterbrot ist dann nicht.
Das stimmt.
Gibt es das denn eigentlich? Also, das finde ich dann auch total krass. Du gehst in ein Restaurant,
ja.
bestellst ein Käsesandwich und dann ist es echt einfach Käsebrot, so, ja.
Ja, das ist halt 70er noch so. Aber es gibt halt in Amerika tatsächlich so dieses, diese Diners, also diese Art von Restaurant, wo du halt so hausgemachte Sachen, wo du halt auch Spiegelei kriegst und so Geschichten, weißt du, wo du halt einfach einfache amerikanische Küche bekommst.
Ja, aber hinter so einem Spiegelei oder in einem Spiegelei steckt halt noch mehr Kunst und Aufwand als hinter so einer Butterstulle.
Ja, also das kann ich mir echt vorstellen, dass das sich auch geändert hat heutzutage. Es gibt, ach so, also Dennis Weaver, der hier David Mann spielt, der hat in Orson Welles Touch of Evil mitgespielt. Und ich kann mich gerade nicht erinnern, jedenfalls zitierte eine Textzeile aus seinem eigenen, also die er auch in Touch of Evil gesprochen hat, nämlich, dass er hat another thing coming, sagt er an einer Stelle. Das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Muss ich auch nicht mehr. Also ich finde aber, dass der echt grandios spielt.
Muss ja, ich gerade mal einwerfen, gut, ja.
Weil er so am Anfang noch irgendwie so den Checker spielt, also rüberbringt, glaubhaft. Mhm. Ja, so wie er mit dem Tankwart umspringt und so, ja, und auch als er seine Frau anruft und dann irgendwie so Riker-mäßig eigentlich seinen Fuß da auf den gegenüberliegenden Tisch so stellt und die Frau da irgendwie nur knapp durchlässt und so.
Mhm.
Ist ja irgendwie so ein richtiger Cheftyp.
Mhm.
Und dann plötzlich wird er richtig zu so einem Mäuschen, zu so einem seelischen Krüppel quasi, ne? Schon bei Chuck's Snackbar, wo er sich.
Ich glaube, Chuck's Café
heißt. Ja, genau. Chuck's Café.
Alliteration,
wo er halt irgendwie so eine souveräne Situation gewesen wäre, in die Runde zu fragen, wer denn der Fahrer des Trucks sei, mhm, und dann irgendwie mal sich zu beschweren. Und bei der dann aber irgendwie so ängstlich immer durch seine Finger durchschaut, wer es denn jetzt sein könnte, mhm, und sich überlegt, wie er den jetzt anspricht, am coolsten. Mhm. So.
Ja, auf jeden Fall.
Und am Ende hat er ja nur noch Angst.
Ja, ja, aber dann, wie gesagt, kurz vorm Schluss fasst er ja so diese Entscheidung, so, wo es ihm dann reicht einfach und es dann wieder so einen Umschwung gibt und er dann halt wieder ganz entschlossen ist. Und
ja, ich meine, es ist halt im Angesicht des Todes, ja, weil der weiß halt jetzt entweder, bin ich jetzt halt geliefert, es gibt halt irgendwie noch so eine Chance und die muss ich jetzt nutzen oder ich gebe gleich auf. So.
Ja, auf jeden Fall. Spielberg selbst sagte noch, dass er den Film als High Noon on Wheels drehen wollte.
Das ist nämlich einer der Filme, an den mich Duell erinnert hat.
High Noon, ja.
Also gerade in der Szene, in der David Mann da mit diesem Schulbus hantiert und dann eben der Truck durch diesen Tunnel nochmal zurückkommt.
Bei High Noon?
Na klar, da sind doch zwei Leute in einem Tunnel und dann macht einer das Licht. Nee, dass sie sich so gegenüberstehen. Ach so, also so, und es dann so, die stehen sich und gucken sich an und nichts passiert erstmal und die Spannung ist auf dem Höhepunkt. So.
Okay, ja, verstehe, was du meinst. Mhm. Aber dann hast du noch was inhaltlich, sonst komme ich zur Rezeption. Paula guckt in alle Himmelsrichtungen überlegend. Nein, okay. Rezeption. Wie ich schon sagte, der Film war geplant und wurde auch ursprünglich ausgestrahlt als Fernsehfilm bei ABC. Es stellte sich nur nach sehr kurzer Zeit heraus, dass es fiel halt einem auf, dass der Film einfach größer war als die normale Samstagabend. Wie war das immer bei der Sat.1-Film-Film?
Oder das ZDF-Montagskino.
Ja, oder Fernsehspiel gab es auch noch. Ich weiß nicht, ob ARD oder ZDF. Mhm. Naja, sondern man merkte, dass da mehr drin steckt und deswegen, sie hatten aber das Problem, dass der Film, also sie kamen dann schnell auf die Idee, den bringen wir auch in die Kinos, hatten nur dann das Problem, dass der Film halt für 90 Minuten Fernsehen gemacht wurde. Das heißt natürlich, 90 Minuten abzüglich Werbung. Das heißt, sie hatten nur 74 Minuten Material zur Verfügung und ließen dann Spielberg tatsächlich nochmal weitere Szenen nachdrehen, für die er dann sogar nochmal zwei Trucks bekam.
Yay.
Jetzt für die Fernsehen. Dann brachten sie ihn erst in Europa in die Kinos, wo er ein Riesenerfolg wurde und 10 Jahre später dann so als Spielberg halt selbst seine großen Erfolge hatte mit Jaws und Indiana Jones und so, haben sie ihn dann auch in Amerika nochmal in die Kinos gebracht und er spielte eben ein Vielfaches seines winzigen Budgets ein und war ein Riesenerfolg. Ach so, genau. Lustig ist auch dann, dass im 1978 in der Serie, ich glaube, oh man, The Incredible Hulk, haben sie dann ABC auf einmal einfach meinten, sie könnten so eine Verfolgungsjagd, könnten sie einfach rausschneiden aus Duell. Kam nicht so gut an, weil der Film
also
so
eine Szene aus Duell haben sie
in die Serie reingeschnitten, so, weil sie brauchten eine Verfolgungsjagd in The Incredible Hulk und meinten, wenn wir noch diesen Film hier rumliegen, nehmen wir für den. Aber da der Film halt ja so ein Erfolg war, fiel das halt ziemlich vielen Zuschauern auf und sie haben wohl ziemlich viel böse Fanpost bekommen. Und es führte auch dazu, dass Spielberg war auch sehr sauer und fühlte dazu, dass er sich seitdem immer eine Klausel in seine Verträge reinschreiben lässt, dass er selbst über die Weiterverwendung des Materials bestimmen darf, damit sowas nicht nochmal passiert, dass sie da einfach seinen Film zweitverwerten. Das hatten wir bei, erinnerst du noch, bei Blade Runner und The Shining gerade, dass in der Kinoversion von Blade Runner wird am Ende fahren die da durch so Wälderlandschaften im Happy End so. Und da haben sie auch so einfach Bilder von The Shining benutzt. So, ja, da haben wir noch hier in der Schublade rumliegen. Diese Waldaufnahmen, die können wir doch jetzt hier mal reinbringen.
Das hast du auch bei Der Zorn des Khan erzählt.
Ja,
das kann ich mich nicht mehr erinnern. Der Blick aus Captain Admiral Kirks Fenster, das ist auch irgendwie so ein Schnipsel.
Stimmt, genau. Das war irgendwie eine Deko zumindest, die schon mal vorher benutzt wurde, die sie nochmal wieder verwendet haben. Einer der Trucks von den Filmdreharbeiten, den Nachdrehs, wurde dann, hat auch bis heute überlebt. Den kann man seit dem Jahr 2009 bei Brad's Trucks in North Carolina bewundern.
Also, da werde ich garantiert nie hinfahren. Das habe ich ja gerade schon erwähnt, ja, von Joggen heute. Mhm. Aber ich bin halt auch noch über so eine Straße drüber gelaufen und der es war so ein Stau da und da waren halt auch echt viele LKWs. Mhm. Und als ich weitergelaufen bin, habe ich die von Weitem immer wieder hupen hören. Und jedes Mal habe ich dann echt nochmal so einen extra Schreck gekriegt, ne?
Ah.
Weil dieser Film, wir hatten den eben jetzt am Abend zuvor geschaut, das hat mich echt irgendwie mitgenommen, ne? Mhm. Hab mich nachhaltig beeindruckt.
Ja, das sind die besten Filme, die das tun. Der Film erhielt auch einen Preis, und zwar einen Emmy für den besten Ton.
Aha. Der Sound bei uns am Anfang verschoben war.
Achso, ja. Aber da können die ja nichts für, da kann ja nur Apple was für oder wer auch immer dran schuld war, keine Ahnung. Genau. Spielberg hat sich dann später auch selbst zitiert, und zwar hat er den Dinosaur Roar Sound, das Geräusch, was der Truck macht, wenn er über die Klippe fliegt, das hat er wiederverwendet in Jaws, in dem Moment, in dem der weiße Hai einfach endgültig besiegt wird. Spoiler für den weißen Hai. Er wird am Ende besiegt und da hört man wieder diesen Dinosaurier-Schrei, den er da, also irgendwie, da jault der Motor nochmal auf oder so. Keine Ahnung.
Und wieso nennst du das jetzt Dinosaurier?
Das stand so in der IMDb, wo ich es rausgefunden habe, die nannten das Dinosaur Roar. Der Truck macht einfach so ein Geräusch, was sich so anhört. So. Ich dachte auch gleich an Jurassic Park, hat aber anscheinend nichts damit zu tun.
Und der weiße Hai heißt im Original Jaws. Jaws, was ist das?
Ach, du fragst.
Achso, nee, nicht. Dann brauchst du nicht.
Ich wusste das auch mal, aber das wissen bestimmt unsere Hörer und Hörerinnen. Ich google das mal. Jaws auf Deutsch. Dann sagt er mir wahrscheinlich Rachen.
Rachen.
Rachen. Ist das. Das alte Pärchen, was da auf der Straße ankommt und.
Das mal ein Dialog.
Genau, David Mann versucht ihn davon zu überzeugen, dass sie die Polizei rufen, aber sie wollen keine Schwierigkeiten und als dann der Truck auf sie zugerast kommt, verpissen sie sich ganz schnell. Mhm. Dieses Pärchen hat Spielberg in Unheimliche Begegnung der dritten Art wiederverwendet. Da tauchen die wieder auf. Während die Lady vom Snake-Rama Gay Station, die mit der Telefonzelle ihrer Schlangenfarm, taucht wieder in Spielbergs Film 1941 auf.
Die war irgendwie so ein bisschen crazy, ne?
Genau, die Telefonzellen-Szene, wo taucht die noch auf?
Bei Matrix.
Genau, wird bei Matrix zitiert. Auch wie der LKW auf die Telefonzelle zurast. Ganz
klatscht
klar.
Er auch seine Hand da so an die Scheibe, bevor er rausspringt? Ich meine schon.
Kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Zitat, sage ich mal. Das ist auch noch ganz lustig, das alte Pärchen da mit dem was ich eben schon hatte, die nicht anhalten wollen, die tauchen zwar nicht die gleichen Schauspieler, wenn ich das richtig verstehe, aber quasi ein gleiches Pärchen in der gleichen Funktion tauchen auch in Zurück in die Zukunft auf. Haben sie da auch nochmal zitiert. Es kommen halt immer wieder Filme auch, die einfach das Thema aufgegriffen haben und variiert haben. Ist jetzt alles nicht so spannend. Und ganz lustig ist nochmal, dass es auch bei Grand Theft Auto 5 ein Abenteuer gibt, wo genau das auch nachgespielt wird. Mhm. Dass du da gejagt wirst von einem Truck. Ja, das war's von mir. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann...
Doch, ich hoffe, dass niemandem sowas wirklich mal passiert. Ja, niemandem von euch. Nee. Und von uns.
Ich hoffe es auch.
Schrecklich.
Machen wir den Laden dicht. Wie viele Punkte kriegt der Film?
Irgendwas zwischen 90 und 95.
Wow.
Ja. Das hat mich schon echt mitgerissen. Sagen wir mal 92.
Ich gebe ihm 81 Punkte. Ich finde dann doch er ist also hoher Wert, er ist sehr spannend, sehr cool, würde ich gerne mal wiedersehen. Super fotografiert, hat aber auch ein paar Schwächen. Der Voice-Over macht es ein bisschen mau. Es gibt da ein paar Szenen, die nicht ganz logisch sind. Und man merkt einfach, dass der Jung noch jung war und noch alt werden konnte, um noch einiges zu lernen. Aber...
Also ich fand den einfach super spannend.
Ja, hat auf alle Fälle super viel Spaß gemacht. Mhm. Und vielen Dank, Tim, nochmal, dass du uns draufgestoßen hast.
Ja.
Hat mich sehr begeistert.
Voll.
Ja. Ansonsten
haben wir uns beim nächsten Mal.
Genau, wenn es euch gefallen hat, was wir hier machen, erzählt euren Freunden von uns. Und wenn ihr Filme kennt, die wir unbedingt mal hier besprechen sollten, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Wir haben zwar eine lange Liste und es wird uns bestimmt nicht knapp werden, aber vielleicht habt ihr da ja auch noch so aus der Schublade liegen, wo ihr sagt, so, oh, das muss unbedingt mal anständig hier im Spätfilm durchgenudelt werden. Ansonsten, macht's gut.
Tschüss.
Man hört sich.
Your ting-a-ling, kiss me like you mean it, I'm wild about that.